herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In der heutigen Folge besprechen Fabian und ich mehrere aktuelle Serien. Fabian legt los mit 11-22-63, einem Miniseries nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King, welche in Deutschland bei Amazon Prime verfügbar ist. Er bespricht außerdem noch The Plot Against America. Dieser Mehrteiler von HBO läuft in Deutschland auf Sky und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Roth. Die erste Reihe handelt von einer Zeitreise oder von Zeitreise und der Ermordung John F. Kennedys und die zweite von einem Nazi-Regime im Amerika der 30er Jahre. Ich hingegen gebe einen kurzen Einblick in die aktuell sehr gehypte Doku-Serie Tiger King, von Netflix, die in Deutschland unter dem Titel Großkatzen und ihre Raubtiere verfügbar ist. Warum auch immer. Eigentlich ist das schon genug für eine Folge, aber wir sprechen trotzdem noch kurz am Schluss über den Comic Kinderland von Marvel. Jetzt geht's los.
Kurz nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, kam von Bob Dylan dieser 17-minütige JFK-Song raus.
Ja, das habe ich noch nicht angehört.
Ich weiß nicht, ob du, hast du aber mitbekommen, ne?
Ja, ich habe es mitgelesen.
So ein bisschen so eine Moritat irgendwie, also sehr spärlich instrumentiert und er redet mehr, als dass er singt. Und es ist so, also auf dem letzten Album Tempest war auch so ein, ich glaube, 11-minütiger Song über den Untergang der Titanic drauf.
Ja.
Das ist so ein bisschen so in dem Stil.
Ja, oder seine Talking-Irgendwas-Blues, da gab es doch schon auch früher so Sachen, oder? Die so ewig lang waren.
Also Highlands gab es auch noch. Das ist so ein bisschen assoziativ und das kam so völlig aus dem Nichts. Aber es ist schön. Also er auf relativ random fängt er an, über JFK und die Ermordung zu sinnieren und macht dann aber so einen Twist auf alle möglichen Songs aus den 60er Jahren und dann Woodstock und die Popkultur und dann geht es irgendwie dann auch ein bisschen in die 70er rein. Also er macht so einen Abriss von so der Geschichte des Rock'n'Roll im Prinzip. So auch so seine Helden, seine musikalischen, zitiert wahnsinnig viel und ich habe mir dann den Spaß gemacht, auf Spotify mal so ein bisschen die Namen und die Titel von den Leuten zu suchen, die er zitiert, und bin da so auf knapp 65 Songs gekommen. Also das ist so, hat so einen enzyklopädischen Anspruch. Und das macht richtig Spaß, dann dem so ein bisschen nachzugehen. Also er fängt, glaube ich, so eine der ersten Anspielungen ist: The Beatles are coming, they wanna hold your hand. So.
Sehr schön.
Und das war mir auch gar nicht klar. Die Beatles haben ja 1964 ihre erste US-Tour gemacht. Und das wurde tatsächlich auch so ein bisschen als das war ja auch so diese Jugendbewegung und so diese Euphorie, die so ein bisschen die amerikanische Jugend oder die Gesellschaft so ein bisschen von diesem Kennedy-Trauma so abgelenkt hat.
Ja, stimmt, die Connection habe ich noch nie gemacht. Stimmt, das ist eigentlich nein.
Das war mir auch nicht klar, aber Das war dann irgendwie so, die Beatles waren ja völlig ein völliges Phänomen und eine totale Sensation. Und auch da konnte man sich so unschuldig, dass dieses ganze Pop-Ding auch nochmal so abfeiern und diese Tragödie so ein bisschen vergessen. Also das ist hochinteressant. Also muss mal googeln, man findet den Text auch inzwischen schon. Es gibt natürlich keine offiziellen Lyrics, wie das immer bei Bob Dylan irgendwie so ist. Aber es haben viele Leute schon transkribiert und es ist ein sehr, sehr melancholisches Stück. Also es ist aber sehr schön zu hören. Macht sehr viel Spaß.
Wie heißt denn das Stück?
A Murder Most Foul.
Ah, das ist wohl ein Zitat aus Hamlet.
Naja, jedenfalls nachdem dann dieser Bob Dylan Song erschienen ist, habe ich relativ spontan angefangen, das habe ich ja auch noch geschrieben, aufgrund von dieser JFK-Assoziation, mir die Serie 11-22-63 anzugucken,
ja.
Anschlag. basierend auf einem Roman, einem späten Roman von Stephen King, den ich auch gelesen habe sogar damals. Ich glaube, 2011 ist der erschienen, genau, 2011. Den ich damals auch ganz gut fand, obwohl ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern kann. Ich glaube, der ist wirklich 600 Seiten dick, sehr handlungsreich und auch spannend einfach und gar nicht so sehr Fantasy- oder Horror-lastig, sondern eher halt ein als Hauptelement so ein Science-Fiction-Thema hat, dass es halt eben um Zeitreise geht. Weiß ich, hast du den von dem Roman was mitbekommen oder den irgendwie
hast du mir empfohlen? Nee. Und ich habe mir als Hörbuch gehört geholt, aber ich habe ihn bisher noch nicht gehört. Mhm. Also ich habe es versucht, aber ich fand es schwierig, wie das schon anfing und hatte auch schon das Gefühl, oh, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen too much. Aber wenn es ein 600 Seiten Roman ist, ist ja eigentlich optimal als Vorlage für eine Serie.
Also es ist ganz kurz zusammengefasst, geht es darum, dass ein Highschool-Lehrer in der Gegenwart trifft auf so einen Besitzer von so einem Diner. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Typ, den er auch schon seit 20 Jahren kennt, im Hinterzimmer von seinem Diner ein Zeitportal hat. Und damit kann er ins Jahr 1961 oder 1961 zurückreisen. Und hat sich dann er weiß auch nicht warum, das ist einfach irgendwie da. Und dann hat er sich aber in den Kopf gesetzt, so, er will die Ermordung John F. Kennedys verhindern. Und die Handlung setzt ein, also von dem Roman auch, genau wie von der Serie, als dieser Typ so ungefähr seinen letzten Trip in die Vergangenheit macht und wiederum scheitert, zurückkommt, völlig auch krank und kurz vom Abnippeln ist. Und dann diesem Lehrer, seinem jungen Freund, den Auftrag weitergibt, dass er die Mission vollenden soll. Dann hadert er so ein bisschen, glaubt ihm natürlich auch erst nicht, lässt sich das alles genau erklären, lässt die Funktion von diesem Portal erzählen, die auch unter anderem beinhaltet, dass du kannst in die Vergangenheit zurückreisen, kannst dann versuchen, irgendwas zu verändern, kannst wieder zurückreisen und wenn du dann aber nochmal zurückspringst, wird alles wieder auf Null gesetzt.
Okay.
Das heißt, man muss in diese Zeit zurückreisen. Man muss irgendwie einen Weg finden, diese Mission zu vollenden und dann wieder zurück. Und dann war es das so. Und das, ich glaube, das ist dann auch die erste Folge in der Serie tatsächlich, endet dann damit, dass er in die Vergangenheit zurückreist und sich das alles anguckt und dann beschließt, das zu machen.
Wie heißt die nochmal? Ich kann es ja nicht. Es ist ja
11/22/63.
Achso, ja, genau. Der 22. November 63.
Datum der Ermordung.
Genau, und das ist ja auch die, genau, und so heißt der Roman und so heißt auch die. Das ist aber eine lang auf länger angelegte Serie, richtig? Oder ist das eine Miniseries, weißt du das?
Es wird als Miniserie überall bezeichnet. Ich weiß auch nicht, also ist so vom Inhalt her deckt es im Prinzip auch den Roman ab.
Ach, das ist mit James Franco?
Und ja, James Franco spielt diesen Lehrer in der Serie. Und also James Franco, naja.
Ist halt James Franco.
An den muss ich mich schon so ein bisschen gewöhnen, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist auch gerade auf Sky, genauso wie die neue Staffel Babylon Berlin.
Nee, das ist auf in Deutschland, also es ist Amazon von Hulu Prime, eine Serie und man kann es in Deutschland auf Amazon Prime gucken.
Ah, okay. Ja, aber ich glaube fast, dass mich die andere Serie, die du auf Sky angefangen hast, dass mich die noch mehr interessiert, weil da habe ich die Romanvorlage auch gelesen.
Ja, also abschließend auch jetzt dazu, ich habe es geguckt und fand es dann von Folge zu Folge auch ein bisschen blöder. Und ich glaube, ich habe grundsätzlich langsam ein Problem auch so mit Stephen King-Verfilmungen. Auch mit Stephen King-Stoffen so. Ich habe mir auch irgendwann in den letzten Wochen einfach mal so aus Langeweile die neue Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere nochmal angeguckt.
Oh, das muss richtig schlimm sein, oder?
Die ist auch einfach schlecht, ja. Ich glaube, da ist der Roman einfach auch noch um Meilen besser. Aber ja, also ich weiß es nicht. Einerseits fand ich es jetzt hier bei der Serie der Anschlag. Die ganze, das ganze Setting, das ganze Aussehen, es wirkte irgendwann so ein bisschen trashig. Als hätten sie sich doch nicht genug Mühe gegeben und es ist alles so sehr stark überzeichnet. Und dann ist es auch immer so sehr schwarz-weiß, glaube ich. Das ist sowas, was auch den, was auch einfach so ein Stephen King-Ding ist, dass er doch sehr platte, gut, böse und Helden und Bösewicht, also dass er doch sehr, sehr einfache Szenarien aufbaut. Und das geht einem dann doch ein bisschen auf die Nerven.
Ja.
Es gibt ein paar schöne Elemente, die sowohl Serie als auch Buch haben, dass sobald du als Zeitreisender versuchst, etwas ein bisschen größer, dramatischeres in der Vergangenheit zu verändern, sich die Zeit beginnt zu wehren.
Okay, interessant,
das heißt,
ja.
Dann kommt auf einmal ein Auto, baut einen Unfall, irgendwas explodiert oder irgendwas fällt runter, sodass du nicht weiterkommst oder irgendwas fängt Flammen.
Dass sozusagen der Weltgeist oder was auch immer wieder versucht, ja, den Lauf der Dinge hinzubiegen, so wie es sein soll. Das erinnert mich ein bisschen an, ich überlege gerade, wo gibt's das? Ob es das bei Doctor Who gibt? Aber ich glaube, ja, bei Doctor Who gibt's so, es ist ja, Doctor Who geht's ja viel um Zeitreise und da muss ich dich auch immer noch irgendwie dazu bringen, dass wir das mal schauen.
Ja.
Oder zumindest mal über ein oder zwei Folgen reden. Da gibt es halt auch oft so, dass eben Dr. Who zwar reist er ständig durch die Zeit und muss immer wieder irgendwie in der Vergangenheit gegen irgendwelche Bösewichte oder also Aliens oft kämpfen. Und dann hat er zum Beispiel irgendwelche Aliens, die zur Shakespeare-Zeit unterwegs sind. Und interessanterweise sorgt er immer durch sein Eingreifen dafür, dass der Lauf der Geschichte so ist, wie es ist. Und es gibt bestimmte Fixpunkte in der Geschichte, sodass er zum Beispiel nicht, also es kommt jetzt nicht, Hitler kommt nicht drin vor, aber das kannst du einfach so, es gibt zwar auch mal so eine zweite Weltkriegsfolge mit Churchill, aber da geht es dann eben auch nochmal andere Alien-Bösewichte. Und es wird so ein bisschen suggeriert, dass halt eben auch der Holocaust sozusagen nicht jetzt nachträglich verändert werden kann, weil es gibt also ein so ein Vernichtungsereignis auch in der Timeline von Doctor Who, dass halt eben sein eigenes Volk, sein eigener Planet zerstört und sein eigenes Volk ausgerottet ist, eben durch einen großen Krieg mit seinem Erzfeind, den Daleks. Und das lässt sich auch zum Beispiel nicht ändern. Es gibt da diese Fixpunkte in der Zeit. Und deswegen, also daran muss ich jetzt gerade denken. Das ist ein ganz nettes Motiv, glaube ich. Das könnte auch in so einer Serie ganz gut funktionieren.
Ja, und die große Frage ist halt, oder diese philosophische Frage, die der dann aufwirft, natürlich ist, wenn Kennedy überlebt, unsere Welt eine bessere heute,
ja,
oder nicht?
Nee, das weiß man ja nicht.
Ja. Und da findet er auch eine interessante Antwort drauf am Schluss. Aber das ist wirklich das, was dann passiert, so am Ende des Romans, also die ganze Ausformulierung von dem Erfolg oder Scheitern der Mission, je nachdem, wie man sieht, das ist ziemlich stark komprimiert dann in eine Folge ganz am Schluss gepackt. Das hat mir auch nicht so gefallen. Also da
ach, hast du das schon komplett geguckt?
Ja, ich habe es komplett geguckt, ja.
Mensch, aber ich konnte dich nicht dazu bringen, Tiger King zu gucken, richtig?
Ja, das geht gerade in meinem Twitter-Stream rauf und runter. Wahrscheinlich werde ich es jetzt doch mal gucken,
ja,
weil alle darüber reden.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist der ultimative Hype. soll ich dann kurz, dann mache ich nämlich jetzt... Also
von den Machern von Fire, ne?
Ja, oder zumindest ist es von denen produziert. Ich weiß nicht genau, inwieweit die da wirklich... Also das muss ich auch sagen, da habe ich mich noch nicht genug mit beschäftigt, wie das Ding wirklich zustande gekommen ist. Weil es gab schon vor über einem Jahr einen Podcast über den habe ich jetzt gerade... Der wird gerade noch mal neu rausgebracht im Wochenrhythmus. Wenn man alle Folgen auf einmal hören will, muss man die Bezahlversion abonnieren von Wonderly, die das produziert haben. Das mache ich nicht. Und dann gab es halt eben, hat dieser Joe Exotic seinen eigenen YouTube-Kanal betrieben, da wurde viel Material für gedreht und der hat mit einem Reality-TV-Produzenten zusammengearbeitet, was aber nie zu einer Sendung geworden ist. Und ich weiß nicht genau, inwieweit die nicht auch auf so bestehendes Videomaterial zurückgegriffen haben, um diese Dokumentationsserie zusammenzustellen. Und wer da wann mit angefangen hat, die Leute nochmal zu interviewen für die Serie. Aber also grundsätzlich geht's in der Story, es geht um Leute in Amerika, die Tiger halten und die sind alle irre. So, in Amerika leben mehr als 10.000 Tiger in Gefangenschaft. Das ist mehr als Tiger auf der ganzen Welt in freier Wildbahn leben. Und die Hauptfigur ist eben dieser schwule, Fokuhila tragende, tätowierte, gepierste Redneck, der eben ein irgendwie mehr, weiß nicht, in zweistelliger Höhe Tiger in seinem privaten Zoo hat und darüber so herrscht wie ein kleiner Diktator, der halt eben, ja, und dessen Fehde mit einer Frau, die ein Refugium für Großkatzen betreibt und eben verhindern möchte, dass Leute Tiger oder andere Großkatzen züchten und damit Geld verdienen, dass Leute mit denen posieren. Also diese ganzen Tigers auf Tinder, die es zum Beispiel gab vor 2-3 Jahren, das waren wahrscheinlich häufig so Leute, die in solchen Privatzoos waren, wo man eben mit Tigerjungen posieren kann. Oder wo die dann auch Tiger sedieren, damit du dann mit denen dich da hinlegen kannst. Mhm. Ist alles ein bisschen gruselig. So, das ist nur der Anfang. Und dann ist es so, dass in jeder Folge irgendwas passiert oder ein Teil der Story erzählt wird, dass es weitergeht und du denkst dir, ey, wie kann das noch verrückter werden? Wie kann das noch irrer werden? Also, es ist auf jeden Fall, ich sag mal, 3-4 Stunden, die man nicht über Corona nachdenkt, weil und das Schöne ist, es ist so irre und haarsträubend, aber es ist gleichzeitig irgendwie lustig und aber auch ein bisschen geschmacklos, weil man denkt sich, naja, alle profitieren irgendwie davon und alle profitieren im Endeffekt eigentlich von dem Leid der Tiere und also den Tieren ist damit überhaupt nicht geholfen. Naja, also für die geht es auch irgendwie dann nicht so richtig gut aus, weil es geht halt alles immer so weiter. Aber mir verrate ich nicht.
Ich habe ein bisschen was gelesen, dass sie dann alle so Intrigen und Intimfeindschaften untereinander haben. Und
ja, ja.
Irgendwelche Killer auf die aufeinander hetzen und so.
Das ist ja. So die das wird schon in der ersten Folge wird das schon so wird Foreshadowing gemacht, dass die dass halt eben was passiert, kommt dann erst so richtig zum Tragen in der letzten Folge oder so. Aber dazwischen passieren noch so viele andere crazy Sachen. Also, und vor allen Dingen habe ich das geguckt und ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich den? Ich kenne den. Und ich habe gedacht so, wurde der irgendwo mal in irgendeiner Late-Night-Show verarscht oder so? Weil da habe ich auch gedacht, ist diese Reality-TV-Show womöglich sogar irgendwo mal echt gelaufen? Und dann stellt sich das später heraus, der wurde tatsächlich mal bei John Oliver in Last Week Tonight gefeatured, weil das vergisst du wieder, bis es passiert. Der ist 2016 als Kandidat angetreten für die Libertäre Partei als Präsidentschaftskandidat und hat halt auch Wahlwerbespots gemacht. Und das war halt eben im Trump-Hillary-Wahlkampf zu dem Zeitpunkt, während der Vorwahlen, oder so, als noch nicht Trump noch nicht der Kandidat war und Hillary auch noch nicht sicher, wobei Hillary vielleicht war die schon früher sicher der Kandidat. Aber und da haben die den da gefeatured und dadurch ist der auch noch mal bekannter geworden noch zur damaligen Zeit, vor 4 Jahren. Und ich glaube auch fast, dass dann so ein bisschen um die Zeit rum irgendwann dann auch der Podcast angefangen worden ist zu recherchieren, dass der die Recherchen anfing. Der Typ, der den Podcast gemacht hat, hat auch einen Artikel im New Yorker geschrieben oder im New York Magazine. Ich müsste mal nachgucken, aber kann ich alles verlinken, ist interessant. Das ist Tiger King auf Netflix. Wie gesagt, gute Unterhaltung, die man, der Hype ist durchaus berechtigt und ich glaube, der Hype ist auch deswegen so groß, weil so viele Leute das eben als Reality-Eskapismus gucken.
Wie viele Folgen sind das?
7. 7 und ist immer so eine halbe Stunde.
Okay, das kann man ja schnell gucken.
Ja, ich hab's in 2 Tagen geguckt, schon letztes Wochenende. und auch mit Kollegen irgendwie mich ständig drüber ausgetauscht. Und ein paar, auch ein Kollege und seine Frau, die wir gestern zum Chat getroffen haben, gestern Abend für eine Stunde oder anderthalb einen kleinen Hangout gemacht haben, die haben das auch gerade geguckt. Brittany konnte leider nicht mitreden, weil sie hat's nicht gesehen. Also der Hype ist durchaus berechtigt und in der neuesten Folge, die auch minimalistisch produziert ist von Last Week Tonight, die auch auf YouTube zur Verfügung steht, geht's um OAN, was ein komischer Nischen-Propagandasender ist, der noch krasser ist als Fox News. Die sich noch beliebter machen wollen bei Donald Trump. Da wurde Donald Trump Jr. interviewt und mit seiner Frau zusammen, zu Zeiten von Corona, und das Erste, was er sagt, dass sie Tiger King geguckt haben, und er sagt, ey, wie krass, man kann einen Tiger schon für $2,000 kaufen. Und dann denke ich mir so, das ist nicht die Lehre, die man aus dieser Serie ziehen sollte. Aber da siehst du ja, was das für jemand ist. Ja, Plot Against America hast du auch schon geguckt, ne? Also das ist das, wie viele Folgen gibt's da bisher?
Plot Against America ist auch eine Miniserie, die jetzt aktuell gerade auf Sky läuft. Und es gibt insgesamt 6 Episoden mit wöchentlichem Release. Das heißt, morgen erscheint die 4. Ich habe jetzt 3 geguckt.
Und es werden insgesamt 6 sein, ja?
Es werden insgesamt 6 sein. Es läuft parallel zur Ausstrahlung bei HBO auf dem deutschen Sky. War ein bisschen schwer zu finden. Ein bisschen so gegoogelt und dann schweren Herzens dann mir doch nochmal ein Sky-Ticket geholt, was dann jetzt genau für den April reicht, solange die Serie läuft. Es ist auch nicht untertitelt, gibt keine deutsche Synchronfassung, also es ist irgendwie so ein bisschen stiefkindlich behandelt.
Ja.
Ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken. Wobei sich jetzt bei mir schon so ein bisschen so eine leichte Ermüdungserscheinung eingeschlichen hat in der 3. Folge. Vielleicht, weil ich auch bei der von Anfang, also ich habe mich sehr drauf gefreut, war sehr gespannt drauf, war auch in der 1. Folge und in den ersten beiden Folgen sehr begeistert. Und dann hat für mich so ein bisschen so irgendwie das Tempo abgenommen. Ich weiß nicht. Also ich bin ein bisschen gespannt drauf, wie sie es jetzt in der 4., ob sie jetzt irgendwie noch so einen Dreh hinkriegen, einen dramatischen, weil ja doch auch in dem Roman passiert ja auch einfach total viel. Und sie halten sich schon relativ lange damit auf, mit dem das ganze Setting auszuerzählen und zu zeigen erstmal. Ganz grundsätzlich, es geht ja darum, USA 1940, spielt in Newark, New Jersey, wo fast alle Romane von Philip Roth auch spielen.
Ich glaube, er hatte auch so ein bisschen seine eigene Kindheit, ne, fiktionalisiert als Vorlage genommen.
Ist,
ne?
Es ist im Roman sogar von einer Familie Roth, Herman Roth und Philip, der jüngste Sohn der Familie, die Rede. Also da wird wirklich, fiktionalisiert er wirklich seine Familiengeschichte. Das machen sie in der Serie nicht, da nennen sie die Familie Levin. Ansonsten sind aber alle Familienmitglieder die, die man auch aus dem Roman kennt. Naja, und es geht halt dann darum, Europa ist im Zweiten Weltkrieg, die Nazis überziehen England mit Luftkrieg. Roosevelt stellt sich zur Wiederwahl und sein Konkurrent wird Charles Lindbergh, der mit einem ganz klar isolationistischen und wir halten uns raus Wahlkampf versucht, Stimmung zu machen und nebenbei aber auch eine sehr starke antisemitische Seite hat. Ich glaube, Ende der 2. Folge ist die Wahl und da ab da ist er auch Präsident dann. Das ist dann so diese auch eine Alternate History Geschichte halt so. Ich glaube, es wird Lindbergh so ein bisschen zugesprochen, dass er schon auch ein bisschen mit der Politik geliebäugelt hat. In dem Roman, ich glaube, das kam jetzt in der Serie noch nicht zur Sprache, wird dann auch Henry Ford, der ja auch ein ziemlich übler Vogel war, glaube ich, zum Außenminister ernannt.
Mhm.
Also das sind alles so Leute, die sich in dieser Zeit so politisch auch sehr stark geäußert haben. Also Lindbergh war zum Beispiel sehr sehr deutschen freundlich eingestellt, ein sehr großer Sympathisant von Deutschland und hat, glaube ich, auch mit weiß ich nicht, ob mit bestimmten Nazi-Größen sich auch gerne abfotografieren lassen. Naja, und dann also es ist halt so ein bisschen so diese alte Geschichte. Es gibt ja da auch schon einige andere Romane. Was wäre jetzt, wenn der Nationalsozialismus oder wenn der Faschismus in die USA kommt, wo immer viele sagen oder auch zu diesen, glaube ich, diesen Ausspruch gibt von Upton Sinclair, It Can't Happen Here. Und dann passiert es halt doch.
Das ist, glaube ich, auch ein Roman von Upton Sinclair.
Genau. Und das, also diese Stimmung, zum einen sieht die Serie extrem gut aus. Also diese Vorstadt, kleine Welt, dieses New Ark wird extrem schön gezeigt mit allen Details, mit den Autos, die da rumfahren, mit den Werbetafeln, Straßenzügen, die Leute, die hören alle Radio, hören sich die neuesten Radio-Nachrichten und Sendungen an, stellen sich danach raus auf die Straße, um miteinander zu diskutieren. Und dann gibt's irgendwie so einen Biergarten, in dem die ganzen Deutschen sitzen, die dann so ein bisschen kritisch beäugt werden. sind tolle Schauspieler dabei. Winona Ryder zum Beispiel und als dieser ein bisschen zwielichtige Rabbi Bengelsdorf, der dann auch sich mit Lindbergh zusammentut, den Leuten zu sagen, hey, der ist doch gar nicht so schlimm, wie er alle denkt, und der sich da irgendwie so ein bisschen so rein intrigiert, wird gespielt von John Turturro. Der ist extrem, hat mir extrem gut gefallen bislang, aber auch einfach die gesamte, auch wie die Kinder der Familie spielen, diese ganzen Verwandten untereinander, also diese jüdische Community, und dann gleichzeitig, wie diese Community auch stimmungsmäßig auf diese drohende Gefahr reagiert, wird extrem gut gezeigt. So auch die unterschiedlichen Stimmen, die dann so sagen, ja, nee, das ist doch, man darf das doch jetzt alles nicht übertreiben und es ist doch alles, das wird schon nicht so schlimm werden und so, und wir lassen es erstmal auf uns zukommen. Und dann fangen irgendwann dann die ersten an, so überlegen, ja, okay, vielleicht sollten wir uns jetzt doch Sorgen machen. Andere wandern nach Kanada aus dann auch. Mhm. Und also es ist so ein bisschen so diese schleichende Gefahr und dieses schleichende Bedrohungsgefühl, sodass dann auch immer mehr so auf der Straße dann so gepöbelt wird und so judenfeindliche und antisemitische Schmierereien auf dem Friedhof gemacht werden. Also es sind so diese ganzen Details, die man auch so von der von dieser Stimmung in Europa halt einfach kennt. Von diesem Antisemitismus, der sich da in den 30ern Jahren breit gemacht hat. Das wird sehr gut auf dieses Setting in den USA übertragen.
Ja, ich habe
wie gesagt, jetzt dritte Folge habe ich jetzt geguckt, vierte kommt morgen, und ich weiß gar nicht, was jetzt gerade der letzte Stand war, aber ja, genau, es gibt noch diese Figur des Alvin, der Neffe von Herman Levin, der ist der Familienvater, der so im Zentrum steht. Der hat diesen Alvin bei sich aufgenommen und der ist so ein bisschen so ein Tunichtgut, der auch immer wieder durch irgendwelche kleineren Gaunereien auffällt und dann seinen letzten Job auch noch verliert und dann nach Kanada fährt, sich in die für die kanadische Seite einziehen lässt, um in England gegen die Nazis zu kämpfen. So. Und der, das ist auch im Roman eine ziemlich tragische Geschichte, wird dann schwer verwundet, kehrt dann zurück und ist ziemlich verbittert. So. Und das, glaube ich, mit seinem Einsatz da im Krieg endet er die dritte Folge.
Ja, also ich erinnere mich auch, den Roman gelesen zu haben, aber das ist schon eine Weile her. Also ich erinnere mich auch, es ist, glaube ich, schon aus der Sicht von dem Jungen auch, oder? Ist es nicht so, dass der nicht Erzähler ist? Und also das hat sehr, ja, also wie halt eben Antisemitismus im Alltag irgendwie eine Rolle spielt und eben, also sehr stimmungsvoll. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch als Fernsehserie gut funktioniert. Aber ich muss sagen, es ist mir fast ein bisschen unangenehm, dass ich mich so nicht mehr so wirklich, also sehr schlecht noch daran erinnern kann, an den Roman von Philip Roth. Kurz eingehakt, wenn auch relativ verspätet, It Can't Happen Here ist von Sinclair Lewis, nicht Upton Sinclair. und zwar interessanterweise schon von 1935. Also das ist also zeitgenössisch, zeitgleich, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Hitler und Mussolini jeweils gewählt und an die Macht gekommen sind, hat der eben dieses Was wäre wenn geschrieben über einen fiktiven Berzelius Buzz Windrip als Demagoge in den USA. Und das heißt auch ein satirischer Roman. Also wohl auch bis heute noch Schullektüre häufig. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade mal so ein bisschen danach geschaut. Aber das habe ich auch immer mal überlegt, ob ich das nicht mal lesen müsste. Aber was mich auch aufs Thema Lesen bringt, was ich jetzt mir vorgenommen habe, ich bin ja in meinem Plan, pro Monat einen Roman zu lesen. Ich habe meinen März-Roman erst jetzt Anfang April zu Ende geschafft. Politics von Adam Thirlwell, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Jetzt als nächstes habe ich mir überlegt, lese ich mal, allein schon weil es kürzer ist, H.G. Wells' Time Machine. Den habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Mhm. Passt ja auch zum Thema Zeitreise, was wir eben hatten bei der Stephen King-Verfilmung. Aber vielleicht belohne ich mich dazwischen auch nochmal mit einem Comic. Ist die Frage, wollen wir noch über Kinderland sprechen? Oder ich meine, da reden wir wahrscheinlich jetzt eh nicht viel länger als 10 Minuten drüber, oder?
Ja, wir können ja als einen kleinen Comic-Tipp noch verpacken. Ja.
Genau. Kann man ja im Buchladen des Vertrauens um die Ecke von heute auf morgen bestellen. Bei denjenigen, die das anbieten, dass man dort abholen oder sogar örtlich liefern. Da fallen mir direkt in Bonn und Köln welche ein. Aber ich nehme an, dass das auch anderswo noch gibt. Und das ist in Zeiten, also so grundsätzlich eine gute Sache, das nicht bei Amazon zu kaufen. Also bei Reprodukt, das Comic das Taschenbuch kostet sogar nur 10 Euro oder 9,95. Gibt es aber, glaube ich, auch immer noch als Hardcover, dann glaube ich für 20. Aber weil es ist ein bisschen kleinformatiger in der Taschenbuchausgabe, aber.
Nee, das ist ein großes Softcover, das kostet sogar 29 Euro.
Ah.
Mit so dicken Klappen, aber das ist schön, also es lohnt sich auch, wenn man, da sind die Bilder halt ein bisschen größer, ein bisschen, man kann die Zeichnung ein bisschen besser erkennen. Es macht schon Spaß, das auch in so einem großen Format zu sehen. Obwohl ich es auch gut finde, dass sie ein Taschenbuch gemacht haben.
Ja.
Das haben sie auch auf Englisch rausgebracht, auch extra für Touristen. Und halt die reguläre deutsche Ausgabe
auch. Ja, ist auch mehrfach Ende, übersetzt worden. Als ich gerade eben jetzt nach dem nochmal nach Bildern gesucht habe, habe ich auch ein Cover von einer polnischen Ausgabe gesehen. Und also ist interessant. Also kurz zum Kontext, Marvel, ich habe vergessen, wofür das steht. Irgendwie Matthias Markus Will irgendwas.
Markus Witzel.
Markus Witzel, danke. Ist in Ostberlin geboren und aufgewachsen und hat unter anderem, ich weiß gar nicht, wo ist denn Superhasi nochmal erschienen, diese Comic-Strip-Reihe, die der gemacht hat. Das war doch in irgendeiner Zeitung, oder? Also so serialisiert. Ich habe auch sonst noch nichts.
Vielleicht im Tagesspiegel, ich weiß es nicht.
Ja.
Also der Tagesspiegel macht relativ viel Comics auch.
Super Hasi mit A und Super Lumpy. Okay, das ist aber auch bei Weltkompakt war der drin. Ich glaube, ich kenne Super Hasi von Weltkompakt. Naja, der hat Kinderland kam zwar schon 2014 raus und der hat und da haben wir den auch schon mal erwähnt. Letztes Jahr hat er ja übernommen oder hat er nur ein einzelnes Lucky Luke Heft gemacht.
Der hat einen Lucky Luke.
Ah ja, das ist Lucky Luke sattelt um. Lucky Luke Hommage, ja, stimmt, so war das. Und Kinderland ist eben ein autobiografischer Comic, also im weitesten Sinne. Es geht da um den kleinen Mirko Watzke, der in der, oder so klein ist er nicht, in der 7. Klasse und der in Ostberlin lebt und da so seine Schwierigkeiten hat mit katholischer Familie und dann dadurch ein bisschen auch Außenseiter bei den Jungpionieren oder der FDJ und dann die seine Bestrebung, ein Ping-Pong-Turnier zu organisieren. Was mir sehr gefallen hat, ist, wie bildstark und ausdrucksstark das ist, was der macht mit dem, mit der Form des Comics. Also es ist von der Rastergestaltung her ist es sehr streng, finde ich aber gut. Also ist so meistens so ein Sechser-Raster, 2x3, manchmal halt eben auch mit größeren Panels, die dann eben dann zwei verbinden. Aber ich glaube, das ist das höchste aller der Gefühle, ne? Ja, ich glaube, es gibt nicht viel mehr. Manchmal macht er auch so ein Drittel, zwei Drittel, so ein bisschen oder so goldener Schnittmäßig die Aufteilung, dass die das eine Zeile eben in zwei verschieden große Bilder aufgeteilt ist. Das ist, was der eben in so einem seinem sehr, also die Figuren sind eben sehr simplistisch gezeichnet, aber er hat trotzdem ein sehr schönes Händchen dafür, finde ich, ein sehr schön Setting, das Setting zu rüberzubringen und macht auch teilweise dann so Doppelseiten, also das gibt's mehrfach, da ist rein visuell eine ganze Abfolge erzählt, zum Beispiel wie der Junge mit seiner Familie im FKK-Schwimmbad ist und wie er dann über die heißen Fliesen läuft und dann sich die Nase zuhält, als er am Pissoir steht und eben also und dann nackt auf dem Kinderspielplatz ist und das ist einfach herrlich, weil das ohne ein einziges Wort ist und das finde ich eben sehr schön, wenn sowas ein Comic auch so arbeiten kann.
Ja, man merkt, dass der einiges kann und das aber trotzdem mit sehr einfachen Bildern rüberbringt. Auch so Perspektivverzerrungen oder so, wie die so dynamisch sich dann irgendwelche Körperteile dann verlängern, wenn die irgendwie Tischtennis spielen und so. Ich habe jetzt gerade mir eben nochmal hier so ein paar Bilder aufgerufen.
Ja, also sehr ausdrucksstark, also sehr expressiv, der Zeichenstil, das bei gleichzeitigem, oberflächlich gesehen betrachteten Minimalismus. Und das ist auch alles so handgelettert, was dann immer bei einer Übersetzung problematisch ist, glaube ich, oder finde ich, dann wirkt das nie so gut, wenn das dann womöglich nicht handschriftlich gemacht ist. Und was halt eben das gemeinsam hat, so ein bisschen mit Herr Lehmann, ist diese Gleichzeitigkeit mit dem Mauerfall. Also das ist auch so ein Story-Element dann zum Ende hin, dass eben dann die Mauer fällt und er mit seinen Eltern nach West-Berlin geht und oder zumindest so Touri-mäßig dann da das Begrüßungsgeld ausgibt. Also ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Lektüre. Das habe ich, glaube ich, schon auf der Rückfahrt von Berlin letztes Mal, als wir im Herbst da waren, als man noch reisen durfte, auch nach West-Berlin, habe ich das relativ schnell ausgelesen. Das ist, sind glaube ich so 200, 300 Seiten, ja, 270 Seiten, aber das ist ja bei einem Comic relativ schnell gelesen. Also sei an der Stelle mal empfohlen. Das war über Pop Folge 84. Wir hatten wirklich genug Themen für diese Folge, daher erwähne ich jetzt nur im Vorbeigehen noch zwei Filme, ohne groß drauf einzugehen, welche ich in dieser Woche gesehen habe. Beim Anbieter Mubi, M-U-B-I, ist voraussichtlich noch bis Ende April der Film The Conversation oder Der Dialog von Francis Ford Coppola von 1975 verfügbar. Eine dringende Empfehlung. Die Oscar-prämierte Kletter-Doku Free Solo wurde von National Geographic produziert und gehört deswegen auch zum Angebot von Disney Plus. Und das war das Erste, was ich mir dort angesehen habe. Mit großer Freude. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.